Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nöding und Voges, Wattenlaw. Die Energiewende läuft auf Hochtouren und geht gut voran. Dennoch befinden sich viele von uns vor der Herausforderung, diesen Slalom mithalten zu können. Speicher werden größer, smarter, günstiger und die Regulatorik, ja, die setzt die Slalomstangen eher enger anstatt weiter. Und dann sind da auch noch die Netzanschlüsse. Wenn man unserem Gast Focke glauben darf, und das sollte man durchaus tun, befinden wir uns vielerorts noch in einer Zeitreise zwischen PDF-Upload, Faxgerät und dem berittenen Boten, welcher den Netzanschlussantrag persönlich überreicht. In dieser Episode sprechen wir mit Focke Peters von Enerpark über genau diese Kombination aus technologischer Dynamik, regulatorischem Dauerfeuer und sehr begrenzter Netzanschlussrealität. Wir reden über die Abgrenzungsoptionen, über Herkunftsnachweise, über den Paragraphen 8a des EEGs und wie KI für Netzprozesse genutzt wird. Ebenso darüber, wie viel Geschwindigkeit dieses System noch aushält, bevor es uns endgültig die Skier querstellt. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Focke, schön, dass wir nach fast einem Jahr wieder gemeinsam uns über Batteriespeicherthematiken gemeinsam mit dem Dirk unterhalten. Und ja, was ist denn, um direkt einzusteigen, das Spannendste gewesen, was in dem letzten Jahr passiert ist, seitdem wir gesprochen haben?
Ja, es gibt so viel Spannendes, dass das Schwierige meistens drin besteht, das wirklich abzuschächten. Da passiert gerade auch in der BESS-Welt unfassbar viel. Das Spannendste für mich eigentlich ist der aktuelle Eindruck, der entstanden ist nach der neuen Festlegungsrunde der Bundesnetzagentur zur sogenannten Abgrenzungsoption. Der MISPL-Prozess, so nennt sich das in der offiziellen Diktion. Das ist deswegen so spannend, weil das zum ersten Mal ermöglichen wird, Grünstromspeicher so zu fahren, dass man auch den Graustrom mit reinbekommt und auch gleichzeitig die Förderungsmöglichkeiten noch behält. Zusätzliche Wirtschaftlichkeit und daher natürlich für die Branche von zentraler Bedeutung ist deswegen so spannend, weil die Festlegungsentwürfe, die wir kennen, die wir intensiv diskutieren, auch mit der Bundesnetzagentur, die passen. Und das ist super. Auch eine gewisse Überraschung. Auch Klaus Müller von der Bundesnetzagentur hat sich da überrascht fast schon geäußert vor 2 Wochen beim Bundesverband der Speicherindustrie. Er hätte noch nie eine so positive Resonanz bekommen. Und die ist auch für uns so. Insofern, da freuen wir uns aufs nächste Jahr, wenn das Ding wirklich in live kommt und wesentlich neue Möglichkeiten gibt. Zu den Downsides kommen wir natürlich auch noch gleich, aber das ist für mich das Spannendste aktuell.
Wenn du sprichst, dass wir hier die Möglichkeit haben, Down- und Graustrom gleich mit einzuspeisen, diese Mixtur letztendlich vorzunehmen, welche Auswirkungen hat das auf das Thema Herkunftszertifikate?
Das ist ein interessanter Faktor, den wir auch gerade in der Diskussionsrunde für die Abgrenzungsoption in Bonn schon hatten. Es wird wohl wahrscheinlich in der Novellierung, wir kriegen jetzt noch eine Aktualisierung der Vorgaben, das so formuliert sein, dass das funktioniert auch trotzdem. Also okay. Die Abgrenzungsoption funktioniert ja grundsätzlich so, dass die Strommengen durch ein gutes Zählersystem und Formelwerke voneinander abgegrenzt werden. Es gibt ein paar Hürden im Detail, die tatsächlich die Herkunftsnachweissituation echt schwierig machen. Wir hoffen, dass die noch ausgeräumt werden. Aber sicher kann man da natürlich nicht sein.
Das bringt mich natürlich gerade, wenn du sagst, da kommt es noch eine neue Novellierung wieder zu einem weiteren Thema. Und das zugegebenermaßen ist jetzt etwas weiter, vielleicht, ich will nicht sagen abschweifend, aber in etwas größeren Rahmen ziehend. Was wir im Energierecht in den letzten Jahren immer wieder sehen, ist eine Verstetigung und eine Geschwindigkeit von Neuregelungen, dass einem manchmal wirklich schwindelig werden kann. Wir werden vielleicht später noch über das Thema auch eines neuen EEGs 2027 sprechen. Für diejenigen, die es handhaben müssen, und als Jurist gehöre ich nun mal mit dazu, wird mir manchmal Angst und Bange, wenn ich sehe, was ich allein an Zeit darauf verwenden muss, rauszufinden, was ist denn nun gerade die aktuelle eigentliche Regelung. Und wenn wir dann noch das Problem haben, dass wir Beihilferegelungen haben, die zu ihrer Wirksamkeit der ist der Zustimmung der EU-Kommission bedürftigen im EEG. Also sprich, ich auch hier nochmal eine zeitliche Überlappung habe von wirksamen und aktuell zwar im Gesetzestext stehenden, aber noch nicht wirksamen Regelungen im EEG, dann ist das manchmal mehr ein Slalomlauf durch die Regularien, als dass man da wirklich eine klare Linie erkennen kann. Aus deinen Worten entnehme ich, dass die Slalomstangen noch enger gesteckt werden und die Hüftschwünge noch mehr erforderlich werden, als dass wir da mal eine klare Linie reinbringen. Ist das tatsächlich so erstrebenswert oder sollten wir nicht mal langsam zusehen, dass man das Ganze auf eine vernünftige, länger anhaltende Linie bringt, damit auch hier eine vermeintliche Ruhe in den Markt reinkommt seitens des Regulateurs, damit sich der Markt erstmal in Ruhe entwickeln kann und nicht permanent nach den Juristen richten muss?
Aus Sicht des Juristen muss ich jetzt natürlich differenziert antworten und das tue ich tatsächlich auch gerne. Zum einen ist es so, dass wir sehen, dass die Legislatorik, also insbesondere die Aktivität zum neuen Entwurf für das EEG 2027, das dann eben in Kraft treten soll, dass das diese Bedenken mitnehmen soll. Also die Idee des Bundeswirtschaftsministeriums scheint zu sein, nach dem, was wir hören, wirklich ein etwas ausführlicheres parlamentarisches Verfahren zu ermöglichen mit etwas entspannteren Stellungnahmefristen, sodass die tiefere Arbeit, insbesondere der Ausschüsse, die ja extrem wichtig ist, ernsthaft vorangetrieben werden kann. Das ist in der letzten Legislatur vielleicht ein klein bisschen kurz manchmal gewesen. Natürlich gab es da Beschwerden und ich habe auch 300 Seitenentwürfe an einem Tag mal durchlesen dürfen für das neue EEG-NWG. Das macht gar keinen großen Spaß und es ist auch in der Sache nicht besonders zielführend. Heißt also, da sehe ich eine klein bisschen bessere Perspektive für diese tiefere Durchdringung des Leitmediums EEG. Jetzt zur anderen Seite, differenzierend wie gesagt. Wir müssen schnell sein. Es gibt viele Punkte, wo wir wirklich schnell sein müssen. Es gibt zum Beispiel dieses große Thema Speicher-Rollout. Wir brauchen den, weil wir jetzt die großen Passagen in den Mittagsspitzen haben, wo eben negative Preise sowohl schlecht für die Volkswirtschaft sind, als auch betriebswirtschaftlich schlecht für die Betreiber. Das kann man mit Speichern beides lösen. Das funktioniert aber nur dann, wenn die Regulatorik schnell angepasst wird. Und das muss sie eben, weil wir jetzt schon im laufenden Jahr enorme Anstiege der negativen Preissituationen hatten. Da geht es schnell voran und das finde ich gut, zum Beispiel eben mit Dingen wie der Abgrenzungsoption. Das soll gerne so schnell gehen. Es hat aber, und jetzt die nächste Seite der Differenzierung, auch Folgewirkungen, die nicht in jeder Weise ideal sind. Das nachzuvollziehen ist schwer und das geht natürlich nur, wenn man die Man- und auch Woman-Power dafür vorhält. Das tun wir jetzt in größerem Maße, also wir machen es richtig mit einem kleineren Team, das auch die Legislatur dazu anschaut und die Regulatorik aus der Bundesnetzagentur und alle weiteren Folgethemen. Das kann aber natürlich nicht jeder Player am Markt. Dafür muss man eine gewisse kritische Größe haben. Und die restlichen, die kleineren, Newcomer und so weiter, die werden dadurch am Markteintritt ein kleines bisschen gehindert und auch daran natürlich am Markt weiter mitzumachen. Wir wollen ja gerne in der Energiewende immer die Akteursvielfalt wirklich ernst nehmen und behalten. Dafür ist das schlecht. Aber es ist letzten Endes aus meiner Sicht vielleicht an Stellen unvermeidbar. Wir wollen schnell sein und dafür brauchen wir schnellen Regelungstakt leider. Das ist also nicht beides so einfach zu haben miteinander.
Da bin ich auf der einen Seite bei dir. Auf der anderen Seite denke ich aber persönlich bei diesen Schnellschüssen, die eben gemacht werden, gerade wenn du das Beispiel BESS ansprichst. Das ist eine Technologie, die ist nicht gerade erst gestern vom Himmel gefallen. Und auch diese Thematik, dass wir aktuell diese Spitzen in der Mittagszeit haben, die volkswirtschaftlich schädlich sind. Wenn man anschaut, wir haben in diesem Jahr bislang ca. 550 Negativpreisstunden an der Börse gehabt. Wenn man schaut, wie hoch die Redispatch-Kosten zwischenzeitlich angelaufen sind, dann ist das ohne Frage ein Druck. Aber das ist ein Thema, das kommt nicht seit gestern. Und die Befürchtung, die ich einfach habe, ist, dass wir auf der einen Seite den Markt überfordern, weil man sich auf der anderen Seite nicht rechtzeitig die Zeit nimmt, über diese Dinge nachzudenken. Wenn man bereits das im letzten, vor 2 Jahren getan hätte, als die ersten BESS-Technologien am Markt aufgetaucht sind, sich die Zeit genommen hätte, sich darüber Gedanken zu machen, dann würde auch heute nicht die Notwendigkeit bestehen, mit der entsprechenden Geschwindigkeit zu agieren. Das ruft ein Bild bei mir hervor, um das kurz zitieren zu dürfen, das ich gestern in der Zeitung gelesen habe. Die Franzosen haben für den Nahverkehr 400 Millionen für neue Züge ausgegeben, die dazu dienen sollen, nach Deutschland reinzufahren. Die dürfen jetzt nicht reinfahren, weil während der Produktionsphase die Deutschen die gesetzlichen Regelungen für Notbremssysteme geändert haben. Mit der Konsequenz, dass diese neuen Züge noch nicht der neuen Norm entsprechen, ergo dürfen die nicht über die Grenze, sondern stehen weiterhin in Frankreich rum und müssen als Neuzüge nachgerüstet werden, damit sie überhaupt erstmal den Zweck angehen können, für den sie angeschafft worden sind. Das sind genau aus meiner Sicht eben Themen, wenn man mit einer entsprechenden Voraussicht die Sache arbeitet, wenn man sich die Zeit nimmt, drüber nachzudenken und auch die laufenden Prozesse mit begleitet, dass so etwas tatsächlich vermieden werden kann. Und ich glaube auch, dass diese Unruhe, die immer wieder in der Branche selbst entsteht durch permanente Neuregulierung, auch etwas ist, was eben in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und dann steht wieder irgendwo, die Energiewende holpert, die Energiewende stolpert. Mhm. Nein, eigentlich tut sie es nicht, weil wie du geschrieben hast, die Energiewende passt sich dem an, was gerade erforderlich ist. Aber die Wahrnehmung nach außen hin ist eine andere und leider meistens nicht positiv, sondern eher negativ.
Genau an dem Punkt möchte ich gerne noch eine Sache ergänzen, die ich auch immer wieder in Gesprächen und Vorträgen da draußen sehr stark vertrete. Dadurch, dass wir uns so extrem schnell in unserer Branche bewegen, gefühlt vorgestern haben wir noch 90 Wattmodule auf Dächer installiert. Jetzt haben wir mit gerade mal 17 Jahren Versatz, was extrem wenig ist für so eine Technologiebranche, die wir ja sind, installieren wir auf Freiflächen Module mit weit über 700 Watt Peak in einem Modul. Anders formuliert, bevor wir irgendetwas überhaupt in einen ausgereiften Zustand bekommen, treiben wir schon den nächsten Akteur durchs Dorf. Wir verpassen also aus meiner Sicht regelmäßig den Punkt, wo wir mit einer bestehenden Technologie, einem bestehenden Konzept tatsächlich in eine, ich sage jetzt mal bewusst, 90-prozentige Professionalität reinkommen. Wir sind ja so dermaßen getrieben von dem schnell weiterkommen, schnell neue Business Cases entwickeln, damit weiter Geld verdient werden kann, weil sich die Branche so extrem schnell verändert und auch die Regulatorik, die kommt ja gar nicht hinterher. Die Eisenbahnbranche selber ist ja sehr gut reguliert und die ganzen Sachen sind alles existent. Nichtsdestotrotz ist es extrem unglücklich, dass dann sowas nicht in den Entwicklungsprozess mit einfließt, dass dann die Notbremssysteme überarbeitet werden müssen. Aber wir haben ja bei uns in der PV-Branche ist es ja genau umgedreht. Die Technologie ist schon viel, viel weiter aus meiner Sicht, wie die ganze Regulatorik, die dahinter steht. Es ist also dieses Mal ein bisschen umgedreht aus meiner Sicht. Und das macht es so kompliziert, dass, wie der Focke gerade eben ja schon sagte, nur gewisse Marktteilnehmer überhaupt die Chance haben, sich darin effizient und professionell und zielführend bewegen zu können. Und das ist eine der größten Herausforderungen, die ich da sehe, dass einfach die Manpower da draußen nicht vorhanden ist, um sich so schnell daran anzupassen, und wir deswegen auch viele Marktteilnehmer auf dem Weg zu dieser Professionalität verlieren.
Das ist aus meiner Sicht, ich habe es hier schon eigentlich verdeutlicht, ist schon ein Problem. Auf der anderen Seite, wir haben ja im vergangenen Jahr einen fulminanten Zubau gehabt, gerade im PV-Sektor. Dieses Jahr ist er nach wie vor groß, aber natürlich nicht ganz so groß, wie eigentlich die Roadmap es nahelegte. Wir, glaube ich, bleiben irgendwie 10% drunter oder 20 nach meinen jetzigen Einschätzungen. Das ist jetzt auch nicht gerade schlecht. Heißt also, irgendwo gibt es da draußen Akteure, die mit diesem leider schnell Versetzen der Slalomstangen irgendwie zurechtkommen können. Das ist ein Hindernislauf, der ist für viele wirklich knüppelhart. Aber, und dieses Aber würde ich mit ganz großen Capital Letters gerne schreiben, das ist gut. Das ist deswegen gut, weil es die Innovationskraft an einer entscheidenden Stelle, nämlich dem Energiesystem, enorm vorantreibt. Innovationskraft, also zum Beispiel BIS, zu Recht, das hätte man 2000, ja vielleicht ab 23 hätte man das einbedenken können, sowohl als Regulator als auch natürlich als Unternehmenslenker. Wir haben das nicht getan. Wir dachten bis dahin, die Speichertechnologie ist gut, die entwickelt sich auch und die ist aber nach wie vor zu teuer und die wirklich die Degression der Kosten, das haben wir nicht in dem Maße vorhergesehen. Das wissen wir inzwischen, dass es so ist. Seit ungefähr 2024 Start, vielleicht Mitte 2024, sind wir ernsthaft engagiert in dem Sektor. Auch da, wir sind gerade mal ein Unternehmen, das 15 Jahre alt ist so ungefähr. Und so eine fundamentale Kehrtwende zu machen, was das in einem solchen relativ neuen Unternehmen an Innovationskraft auslöst, das kann man sich kaum vorstellen. Also die Kollegen, die ich mit denen täglich spreche, was die machen an Revenue-Stacking-Modellen für BESS, an Algo-Trading, also maschinengestützte Handelsvorabläufe, das ist der Hammer. Und was wir auch tun in den eher handhabbareren Bereichen, wie man zum Beispiel Netzanschlussanfragen für Speicher dribbelt, ist ähnlich. Das ist wirklich Hightech. Das ist natürlich gut. Ich weiß, es lässt wieder die Kleinen so ein bisschen hinterherfallen, aber es ist mir auch bekannt, dass durchaus viele kleinere in einzelnen Sektoren die gleiche Innovationskraft haben und natürlich dann ihre Business Cases genauso gut voranbringen können. Da muss man gucken, wo man genau in welche Nische reingehen kann. Und das heißt natürlich, man muss wirklich eng am Markt bleiben, an der technischen Innovation. Und das ist genau das, was Innovation auch im Handel und allen weiteren Bereichen voranbringt. Wir machen hier das große Modell für die Zukunft. Das muss man wirklich auch ernst nehmen. Wir sind seit, 2 Jahren, sind wir von den Erneuerbaren systemprägend für das Energiesystem Deutschlands. Das ist neu. Und diese ernsthafte neue Situation wird, glaube ich, von der Branche gut abgebildet durch diese Innovationskraft.
Okay, ich bin da durchaus bei dir. Ich sehe auf der anderen Seite, oder meine Frage ist, es ist nicht so, dass ihr ein Produkt oder dass ihr nicht als Beispiel für viele andere Unternehmen, auch eure Mitbewerber am Markt seid, die ihr ein Produkt produziert, entwickelt, Innovationskraft an den Tag legt und es einfach auf einem Markt anbietet und sagt, lieber Kunde, kauf, sei davon überzeugt, wir überzeugen dich, kauf. Sondern um euer Produkt an den Markt zu bringen, haben wir Gegenspieler. Es gibt letztendlich ein Räderwerk, was dort ineinander greifen muss, bis am Ende des Tages das Produkt, nämlich Energie, dort am Markt ankommt, wo es gebraucht wird, beim Verbraucher, beim Energienutzer. Und diese Innovationsgeschwindigkeit, die du beschreibst, bedeutet auch, um am Ende des Tages das Produkt an den Markt zu bringen, dass alle anderen mitspielen, dass auch alle anderen tatsächlich damit etwas anfangen können, um gemeinsam mit euch das Produkt an den Markt zu bringen. Stichwort an dieser Stelle eben die Netzbetreiber. Das haben wir beim BESS, aber auch bei dem zweiten Stichwort, was ich da gerne fallen lassen möchte, eben die flexiblen Netzanschlussverträge. Wenn ich mir anschaue, wir haben 850 Netzbetreiber in Deutschland. Wie viele von denen sind tatsächlich dazu in der Lage, diese Innovationskraft und diese Innovationsgeschwindigkeit, die ihr habt, von denen du sagst, jawohl, die ist im Grunde genommen eigentlich notwendig, für den Markt mitzugehen, um wirklich am Ende des Tages ein Produkt zu haben, das auch am Markt platziert werden kann. Denn was bringt eure Innovationsgeschwindigkeit und eure Innovationsfreudigkeit auf der einen Seite, wenn euer Räderwerk eine solche Geschwindigkeit dabei aufnimmt, um bei dem Bild zu bleiben, dass das Counterrad mit seinen Zahngrenzen eben nicht reingreifen kann, sondern wir nach einem quietschendes Getriebe haben, wie wir das vom Auto kennen, wenn ich die Kupplung nicht richtig getreten habe oder Zwischengas gegeben habe.
Genau.
Da sehe ich ein bisschen die Frage dabei, inwieweit da auch Geschwindigkeit, die ihr an den Tag legt, tatsächlich vom Markt mitgegangen wird. Oder man nicht dann doch wieder der alte Spruch gilt, die Geschwindigkeit gibt der Langsamste von allen vor, damit das Team funktionieren
kann. Also zum Start, wir fahren natürlich, inzwischen fahren wir alle E-Autos, da quietscht überhaupt nichts mehr. Spaß beiseite. Also das ist natürlich eine Baustelle und bei den Netzbetreibern 850 oder wie viele auch immer es genau sind, natürlich kann man da kein flächendeckendes, einheitliches Bild herstellen und das brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Ich glaube, die haben es nicht leicht, die Kollegen, das wissen wir, aus vielen Abstimmungsrunden und vielen öffentlichen Gremien und Gremienrunden und Kongressen und so weiter, weil sie eben anders als wir, müssen sie immer systemisch denken. Das macht den Job verdammt schwer. Wir denken inzwischen ein bisschen mit systemisch, aber quasi als Hobby, nicht als Beruf. Das ist ein Riesenunterschied. Die müssen das Thema also richtig ernst nehmen. Das tun sie auch. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass die Innovationskraft, die wir benötigen, nicht nur eben die Anlagenbetreiberbranche erfasst hat, sondern dass sie bei den Netzbetreibern ganz schnell nach oben ebenfalls geht. Und 2 Beispiele kann ich auch konkret machen dafür. Beides große, ernsthafte Netzbetreiber. Der eine ein bisschen mehr im Norden, der eine eher so ziemlich weit im Süden. Der erste ist durch die mit dem dortigen Bundesland abgetaktete Erneuerung der großen Leitungswege in die Lage versetzt worden, die nötigen Redispatch-Phasen, obwohl da wirklich viel erneuerbare Leistung steht in diesem Bundesland, massiv runterzufahren.
Okay.
bei Verdoppelung der Leistung in dem Zeitraum, von dem ich jetzt spreche, wurde veröffentlicht im Frühjahr des, Jahres 2025. Ethernet, man kann es auch nennen, das sind diejenigen, in Schleswig-Holstein haben sie es geschafft, Redispatch eigentlich zu einem nicht mehr wesentlich relevanten Thema zu machen. Das ist super. Anderes Thema, und das ist natürlich verbunden mit dem Faktor, den du zu Recht angesprochen hattest, man muss gleichzeitig früh denken, und das macht es umso schwieriger, Innovationskraft für laufende, sehr aktuelle, hektische Vorgänge, und gleichzeitig muss man die langen Linien im Grunde 10 Jahre vorher bedenken. Und genau das hat man in Schleswig-Holstein gemacht durch die großen Leitungsbauvorhaben, die ja ehrlich gesagt im Bund auch schon im Gange sind. Die brauchen bloß noch ein bisschen länger. Also da ist es ganz gut verzahnt. Und wir sehen gleichzeitig für dieses komplexe Thema Messanschlüsse, aber auch flexible Netzanschlussvereinbarungen, FCAs, geht es auch ziemlich voran. Und zwar insbesondere ein großer Netzbetreiber, wie gesagt, im Süden, der veröffentlicht vor, ich glaube, jetzt ziemlich genau 3 Monaten maßgebliche neue Internet-Tools und maßgebliche neue technische Anschlussbedingungen, die die wesentlichen Themen für Colocation und BESS deutlich voranbringen. Das ist super. Und ich weiß von den Kollegen durch Zufall auch noch, dass sie versuchen, dieses ganze Netzanschlusssystem, das bisher ja so läuft, man schickt einen Brief dorthin oder schickt einen Fax oder einen reitenden Boten. Manchmal macht man es auch wie bei den Kollegen jetzt inzwischen schon übers Internet. Aber die versuchen das jetzt, es gibt wohl ein Pilotprojekt, durch KI wirklich anzupacken, dass man da nicht mehr wirklich Arbeitskraft hineinstecken muss oder eben nur für die Guidelines sozusagen und die echte Auswertung am Ende des Tages, aber für das Ganze, was davor an redundanten Vorgängen eigentlich notwendig ist, da kann man sich das sparen. Und wenn man sich die Stausituation der Anschlussanfragen bei den Netzbetreibern sich anschaut, sieht man auch, wie wichtig das ist, solche Sachen zu tun. Und die tun das eben. Dazu nicht alle 850, aber die wesentlichen Player gehen sehr, sehr massiv voran. Also die großen Flächennetzbetreiber, von denen, die im Wesentlichen dem E.ON-Konzern angehören, von denen sehen wir, dass die sich verdammt Mühe geben. Und wie gesagt, die haben es nicht leicht. Natürlich wünschen wir uns immer sehr viel mehr Geschwindigkeit von denen. Jetzt keine große Überraschung und sehr viel mehr Möglichkeiten für die Anschlussbildung. Aber wir sehen eben auch, dass die vorankommen. Es gibt dann natürlich immer Kleinigkeiten, wo man sagt, das hätte doch schon, das müsste doch schon, ihr habt schon gesagt, das ist schon, ist aber gar nicht und so weiter. Aber faktisch sehen wir insbesondere so ab dem Zeitraum Frühjahr 2025 bis jetzt merkt man, da kommt ein ganz anderer Zug rein.
Okay, was ja sehr erfreulich ist, denn ich habe vor meinem geistigen Auge immer noch das rote Banner bei einem der Netzbetreiber zum Thema Netzanschlussverträge bzw. Netzanschlussanträge. Das rote Banner auf der Homepage, wir bearbeiten Ihren Antrag frühestens in 5 Jahren. Da kommt Freude auch bei jedem, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Ja. Und eben auch im Zuge Energiewende, wo man sich hinstellt und sagen muss, Leute, das kann ja nicht euer Ernst sein. Insofern ist es schön, wenn hier die Entwicklung da ist, dass solche Ankündigungen der Vergangenheit angehören, demnächst der Vergangenheit angehören werden, so zu formulieren, damit das Ganze tatsächlich mit der notwendigen Geschwindigkeit, über die wir bereits gesprochen haben, nicht nur in der Entwicklung, in der Innovationsphase ist, sondern tatsächlich auch den Eingang in die Praxis findet und damit die Energiewende vorantreibt. Ein weiterer Punkt, denke ich mal, um Energiewende voranzutreiben, du hast es bereits gerade kurz angesprochen, die FCAs, die flexiblen Netzanschlussvereinbarungen, die seit Anfang des Jahres mit dem Paragraphen 8a ihren Eingang ins EEG und damit ihre Rechtsgrundlage gefunden haben. Wie sind da eure Erfahrungen in der Praxis, wenn wir hier wieder davon sprechen, von den Counterparts, die da sind, eher schleppend oder Innovationsfreudigkeit auch bei den Netzbetreibern, wenn es darum geht, dieses Netzinstrument zu nutzen, um eine höhere Effizienz in den bereits bestehenden Netzkapazitäten zu erzielen?
Ha, komplex. FCA sind Flexible Complex Agreements möglicherweise auch. Es funktioniert aus unserer Sicht noch nicht wirklich so, dass man flächendeckend von irgendeinem ernsthaften Fortschritt sprechen kann. Das ist der Malus des Ganzen. Das betrifft jetzt aber auch die konkrete Umsetzung. Wir haben unsererseits bisher noch keinen einzigen dieser schönen Verträge abgeschlossen. Okay. Das ist keineswegs ideal. Aber man muss nun auch sehen, es gibt eine von der Fachagentur Wind und Solar vorangetriebene Initiative, einen bundesweit einheitlichen Mustervertrag zu bilden. Das ist gut, aber der wird wahrscheinlich erst im, sagen wir, ersten Quartal oder vielleicht zweiten Quartal 26 vorliegen. Das ist zu langsam für unsere Innovationszyklen. Gleichzeitig sehen wir, der schon angesprochene E.ON-Konzern hat sich sehr aus dem Fenster gelehnt, dass er die Dinger schnell ausbauen, aktualisieren und ausrollen möchte. Das sehen wir zum kleineren Teil bisher schon, aber eben noch nicht flächendeckend. Das würde den, weil eben sehr großes Netzgebiet des Gesamtkonzerns, würde den Case an der Stelle maßgeblich ändern. Und wir hoffen darauf, dass es schnell passiert, weil es eben sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten und sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten für dieses Tool gibt. Es gibt wiederum auch weit im Süden der Republik einen zumindest, ich glaube sogar zwei, bin ich ganz sicher, mittelgroße Netzbetreiber, die solche Tools schon bereits nutzen, ganz konkret für Projekte abschließen. Wir haben zufällig jetzt da keinen Standort bisher, aber gesehen haben wir die schon, die sind durchaus sinnvoll konstruiert. Da geht es um die typischen Themen, insbesondere bei der Speicherfahrweise, dass man bestimmte Sektoren zeitlich aussparen sollte, ja. Also beispielsweise nicht in der Mittagsspitze konkret dann auch noch seine volle Leistung einspeisen dürfe und ähnliche Themen. Das geht also sehr schnell voran und weil es eben mit der gesamten Komplexität in tatsächlicher Hinsicht und auch rechtlicher Hinsicht eines Energiesystems kombiniert ist, ist es nachvollziehbar, dass das auch nicht einfach so schnell gelingt. Also ich habe volles Verständnis dafür, dass E.ON da, und das gilt natürlich für die anderen Player auch, dass die echt drüber nachdenken müssen, weil so ein Vertragsmuster kann man eigentlich ein bisschen schneller aus dem Hut zaubern, vielleicht als die Fachagentur Wind das haben möchte. Aber ob es dann passt, auch insbesondere vor dem Hintergrund der Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes, also sinngemäß, das muss antidiskriminierend immer auch funktionieren und inhaltlich begründet sein, was man da macht als Netzbetreiber. Schwierige Frage. Und dann ist natürlich, was da als inhaltliche Festlegung reinkommt. Also das Beispiel Mittagsspitzenschonung habe ich schon angesprochen. Die Rampenfahrweise in der Viertelstundentaktung wäre der nächste Hauptaspekt. Was man damit genau macht als Netzbetreiber, ist eben durch die Netzsituation wirklich komplex. Und da einen handhabbaren, auch für die gesamte sehr unterschiedliche Netzsituation der einzelnen Konzernteilnehmer, sinnvollen Basisvorgang zu schaffen, ist schwierig, soll aber jetzt eben anlaufen. Einzelne Beispiele haben wir auch vom E.ON-Konzern schon gesehen. Die sind eher für einfache Fälle geeignet, aber für die komplexen Situationen sollen sie eben jetzt auch bald auf den Tisch kommen. Und das ist gut.
Was ja eigentlich tatsächlich auch insofern wünschenswert ist, weil bei der Begründung der Einführung des 8a ja auch gesagt worden ist, mit Blick auf den unmittelbaren Rechtsanspruch auf Anschluss für erneuerbare Energien, genau die flexiblen Netzanschlussverträge im Grunde genommen ein Mittelding dazu sind, wenn ein unmittelbarer Netzanschluss in unmittelbarer Nähe nicht gegeben werden kann, dem Abschluss eines flexiblen Netzanschlussvertrages den Vorzug zu geben ist, er Vorrang hat gegenüber dem Anspruch auf Netzausbau. Im Grunde genommen eigentlich ein Instrument insofern, was eine Win-Win-Situation darstellt, weil ich auf der einen Seite als Anlagenbetreiber eben einen Anspruch habe, dann doch schneller ans Netz dranzukommen, als abzuwarten, bis der notwendige Netzausbau erfolgt ist. Auf der anderen Seite für den Netzbetreiber die Möglichkeit, sein kleineres Geld in eine administrative Einheit, nämlich die diese flexiblen Netzanschlussverträge verhandelt und in der Praxis umsetzt, reinzustecken, anstatt erst in langwierige Netzausbaumaßnahmen zu investieren, mit der Konsequenz, es zieht sich unendlich hin und die Ressourcen und die Kapazitäten bleiben liegen.
Mhm. Wichtiger Punkt, wir wollen Ressourcenschonung machen. Da steckt aber auch so ein kleines, nicht ganz so kleines Detail drin. Die Frage nämlich, ist es eigentlich eine gute Sache, wenn der Netzausbau dadurch verringert wird? Zweischneidig, also die große Erzeugungsanlage, die angeschlossen wird, würde typischerweise normalerweise Redispatch-Situationen erzeugen, dann auch mit einem wirtschaftlichen Ausgleich zugunsten des Netzwerks des Anlagenbetreibers. Wenn er aber vorneweg darauf verzichtet, bestimmte Einspeisevorgänge oder auch Bezugsvorgänge zu realisieren, führt es dazu, dass Redispatch und ähnliche negative Folgen für die Gesamtheit nicht eintreten. was gut ist. Aber das hat natürlich zur Folge gleichzeitig auf der Seite des Anlagenbetreibers die Nutzungsmöglichkeit des Assets eingeschränkt wird. Heißt also, auf seiner Seite wiederum treten Nachteile ein. Volkswirtschaftlich ist es eigentlich nicht so richtig wünschenswert, was da passiert. Sinnvoller wäre es, die Anlagen so zu positionieren, dass der Netzausbau dazu passt, nachgezogen wird, auch wie auch immer. Jedenfalls, dass das Asset voll genutzt wird und nicht steht, denn das tut es ja im Kern, wenn man die Einschränkungen eines FCA akzeptiert.
Als Jurist fällt mir an dieser Stelle nur ein, und das gilt am Ende des Tages dann für beide Player, dem Anlagenbetreiber einerseits genauso wie dem Netzbetreiber andererseits, nämlich das juristische Stichwort der Sozialpflichtigkeit des Eigentums, wie wir es im Grundgesetz im Artikel 14 Absatz 2 normiert haben, der letztendlich sagt, jawohl, in diesem Moment muss ich Sozialgedanke im Hintergrund diese Einschränkung auf der einen Seite hinnehmen als Anlagenbetreiber, dafür komme ich sofort ans Netz. Auf der anderen Seite natürlich auch dem Netzbetreiber, der sagt, jawohl, ich habe hier die Möglichkeit, eine Anlage ans Netz zu nehmen, nicht um den Netzausbau zu vermeiden, aber zumindest den Netzausbau auch für mich sozialpflichtig nach hinten zu verschieben, ihn vernünftig zu gestalten, kostenmäßig zu gestalten, aber nicht mit der Art und Weise, dass ich wirklich sage, ich lasse vom Netzausbau die Finger von. Soweit geht ja am Ende des Tages der Sinn und Zweck dieser flexiblen Netzanschlussverträge FCAs nicht. Es ist eine Übergangsphase. Es ist im Grunde genommen eine Brücke, die hier der Gesetzgeber geschaffen hat, um tatsächlich zu sagen, wir versuchen beides zueinander zu bringen. Anlage und vorhandene Netzkapazität ohne den Netzausbau tatsächlich einzustellen, sondern lediglich zeitlich zu verschieben, entsprechend der wirtschaftlichen Kapazitäten.
Es kommt ja da noch ein ganz interessanter Faktor eigentlich mit dazu, der ja durch die FCAs ermöglicht wird. Sind wir ehrlich, BESS wird für die nächsten Jahre ein ganz, ganz wichtiger Treiber im Markt sein und viele Business Cases basieren darauf. Aber das wird ja nicht auf unendlich so sein. Das heißt, dass es ja auch eine Herausforderung ist, in einem gewissen Zeitraum die Anlagen zu realisieren, damit die Wirtschaftlichkeit gegeben ist für diese Anlagen. Was ja dann, glaube ich, mit den FCAs möglich ist. Nichtsdestotrotz ist es ja immer eine, so wie ich es verstehe, projektbezogene Vereinbarung. Obwohl man versucht, die Verträge zu standardisieren, ist es für jedes Projekt einzeln einen Vertrag, der abgeschlossen wird mit dem jeweiligen Netzbetreiber vor Ort. Und da kann man dann ja in den Verhandlungen dafür vermutlich auch immer wieder Dinge einbringen, die ja auch den Netzausbau zum Beispiel betreffen, dass man jetzt sagt, okay, theoretisch ist jetzt eine Kapazität für, ich sage jetzt mal 60 Megawattstunden Speicherkapazität ist vorhanden. Man setzt aber aus Wirtschaftlichkeitsgründen und weil das Projekt das die Fläche einfach hergibt, setzt man da schon mal 80 Megawattstunden hin und vereinbart mit dem Netzbetreiber, dass er bis dann und dann den Netzausbau gemacht hat. Die Möglichkeit besteht ja wahrscheinlich auch.
Ich hoffe das, aber wie vorhin angesprochen, bei uns sind noch nicht viele dieser Verträge auf den Tisch geflattert. Ich warte stündlich darauf im Grunde. Und die entscheidende Frage, die wir jetzt gerade diskutieren, ist ja diejenige, ob das temporäre Restriktionen sind oder permanente. Und deswegen mangels Testcases kann ich dazu schlicht noch nichts sagen. Ich hoffe natürlich, dass in vielen Fällen die Restriktionen temporär sind. Rechnen müssen wir es natürlich dann typischerweise für diese Zeit und dann schauen, ob die Wirtschaftlichkeit funktioniert. Wenn die Restriktionen dauerhaft wären, muss man es natürlich ebenso machen. Aber volkswirtschaftlich wäre natürlich schon die sinnvollere Handlungsweise, dass man nachträglich als Netzbetreiber den Netzausbau vornimmt. Aber wir wissen ja auch, Netzausbaukosten sind nicht gerade klein und die sind aktuell für die Systemkosten der Energiewende insgesamt wohl einer der entscheidenden Punkte, sagt jedenfalls unsere Bundeswirtschaftsministerin. Und ich fürchte, sie hat an dieser Stelle durchaus einen Punkt. Wir müssen die Gesamtsystemkosten bedenken und das heißt natürlich auch, für jede beliebige Anlage an jeder beliebigen Position die jeweils benötigte Netzanschlussleistung, sowohl Bezug als auch Einspeisung, nachträglich zu realisieren, immer. Ist das ideal? Es hört sich für mich erst einmal nicht so ideal an, jedenfalls wenn man die Kostenseite anguckt. Heißt also, auch darüber muss man irgendwie nachdenken. Bisher gibt es dazu noch keine so richtig tolle Systematik. Wir haben die Hoffnung vielleicht, es gibt ja neben den vielen Abkürzungen, die wir aktuell thematisieren, wie BES, FCA, EEG und so weiter, gibt es noch diese schönen Akronyme, die die Bundesnetzagentur pflegt, wie zum Beispiel den NISPL-Prozess für unsere Abgrenzungsoption, aber eben auch den AGNES-Prozess für die allgemeine Netzentgeltsystematik, so heißt das Ding nämlich. Wir haben die Hoffnung, dass man vielleicht dort über die Netzentgelt, also insbesondere Dynamisierung der Netzentgeltsituation, vielleicht Anreize für den Anlagenzubau so festlegen könnte, dass sie eben auch für den Projektierer wirtschaftlich einpreisbar so funktionieren, dass man sich sagt, Standort A ist super toll für alle Bezüge. Da haben wir das Netz, das Netzausbausituation ist kein Thema. Standort B, da haben wir vielleicht aktuell Engpässe und wir sollten uns überlegen, ob das der wirtschaftliche Case ist. Und wenn die Netzentgeltsystematik das richtig widerspiegeln würde und nur auf dieses Preissignal quasi runtergebrochen wirtschaftlich kalkulierbar wird, dann könnte man auch diese Netzausbausituationen da so einbauen, dass es dann eben wirtschaftlich schlicht und einfach sagt, auf der Seite A ist es volkswirtschaftlich super für diesen Standort, auch betriebswirtschaftlich natürlich, weil das Preissignal gut ist. Und auf dem Standort B ist es vielleicht nicht ganz so super. Und es wird dann Fälle geben, wo dein Anlagenbetreiber oder Projektierer sagt, okay, dann baue ich eben Standort A, ja, Standort B, nein, dann mache ich Standort C und gucke da, wie es läuft. Das wäre aus meiner Sicht vielleicht eine Perspektive für das Ganze, um die Knoten aufzudröseln. Ist aber auch wieder Systemsituation und deswegen wirklich nicht trivial.
An dieser Stelle würde ich gerne noch ein Stichwort einfließen lassen, was wir eigentlich in allen Bereichen unseres heutigen volkswirtschaftlichen Lebens haben. Wenn wir von Netzausbau sprechen, wenn wir von Systemkosten in dem Kontext sprechen, am Ende des Tages auch das Thema der Fachkräfte, die die Möglichkeit haben, respektive die zwingend notwendig sind, um diesen Systemausbau tatsächlich auch umzusetzen. Und was ich zumindest an Signalen aus dem Markt an der einen oder anderen Stelle gehört habe, ist auch das ein zunehmendes Problem, das man einfach nicht verkennen darf, mit Blick darauf, dass die Systemkosten, die hier kalkuliert werden, von dem du gerade gesprochen hast, Focke, am Ende eine Kalkulation sind, die man heute anstellt, die aber Gefahr läuft, ganz anders auszusehen, wenn aufgrund der Kapazitäten am Markt in der realistischen in der realen Umsetzung die Preise dann ganz anders sein werden. Und dann bin ich wieder bei der Ansage des Netzbetreibers und ihren Antrag werden wir frühestens in 5 Jahren beantworten.
Ja, natürlich machen wir uns da auch Sorgen. Ich kenne es zufällig durch unsere räumliche Nähe nach Schleswig-Holstein so ein bisschen mehr von der Seite des ja schon gerade erwähnten Netzbetreibers SA-Netz, die in der Vergangenheit, insbesondere die letzten 3 Jahre, ihr Personal maximal aufgestockt haben. Genau für diese Situation auch Einspeiseanfragen zu bearbeiten, aber auch natürlich die Infrastruktur dahinter dann auch so umzumodeln, dass es wirklich funktioniert. Die haben natürlich Mühe, Fachkräfte zu bekommen und das dürfen wir nicht kleinreden. Das ist ein Riesenthema aktuell und da wir jetzt vielleicht in eine etwas schwierigere Phase der Energiewende eintreten, wo eben sehr viel am Netz gemacht werden muss, ist das nicht einfach. Heißt also, solche Themen wie mit KI das zu vereinfachen, um Massenvorgänge draus zu machen, die dann von einer Person für eine Vielzahl beherrscht werden können, das wäre ein Gamechanger. Auch das ist natürlich neu. Das ist ja eine Entwicklung, die wir im laufenden Jahr eigentlich jetzt frisch auf dem Tisch haben. Mhm. Und diese Möglichkeiten müssen natürlich genutzt werden. Und ich glaube, wie gesagt, deswegen habe ich das Beispiel aus dem Süden auch hervorgehoben. Die ersten Netzbetreiber denken genau in diese Richtung. Und das ist genau das, was wir aktuell benötigen. Trotzdem, die Vorgänge vor Ort, also wirklich der konkrete Anschluss einer Erzeugungsanlage an einen Netzknoten, das wird immer auch Handarbeit bleiben. Und da haben wir echt einen Nadel. Ja. Das ist nicht so ganz einfach. Und ich will jetzt natürlich nicht den ganzen Autobauern aus den Bereichen in Baden-Württemberg nahelegen, Elektrotechnik noch nachträglich zu lernen. Aber so ein klein bisschen ist es so. Wir haben etwas, was ganz neu ist. Wir haben ein neues Energiesystem, das uns die nächsten 20 Jahre in wirklich extrem vielen Punkten umtreiben wird, gerade die Netzsituation. Und wir haben gleichzeitig eine Situation, wo nach neuen Tätigkeitsfeldern und auch neuen Exportmöglichkeiten gesucht wird. Und das sollte man nicht gering schätzen. Wir entwickeln hier Know-how für ein voll erneuerbaren Energiesystem. Das gibt es auch natürlich. Ja, andere Länder sind da ja auch nicht besonders Reaktionsträger. UK zum Beispiel oder Frankreich. Aber die sind bei weitem noch nicht so weit in der Durchdringung des Netzes durch die Erneuerbaren. Das heißt also, wir entwickeln für genau diese schwierige Phase die Tools aktuell, auch da wieder Innovationskraft als Stichwort, die eigentlich uns befähigen würden, den anderen dann zu sagen, okay, ihr braucht eine gute Lösung dafür, das ist gut, denn wir haben eine und ist leider nur teuer.
Okay, ich würde ehrlich gestanden mit diesem positiven Ausblick unsere Runde an dieser Stelle ehrlich gestanden beenden. Denn bei allen tristen Nachrichten, die wir aktuell so in den Wirtschaftsnews so lesen, ist doch das etwas, was mehr als positiv stimmen kann. Nämlich wir produzieren etwas, wir haben die Technologieoffenheit, um das beliebte politische Schlagwort zu benutzen, die dazu führt, dass in der Energiewende Produkte kreiert und entwickelt werden, die letztendlich nicht nur für unsere eigene Energiewende einen Vorteil bringen, sondern tatsächlich auch ein Gamechanger sein können in der Energieproduktion weltweit.
Bleiben Sie stets auf dem Laufenden und abonnieren Sie Button Law. Werden Sie Teil unserer Community, die seit vielen Jahren Bestandteil der erneuerbaren Energien in Europa ist.
Button Law finden Sie überall dort, wo es Postkarten gibt.
Halt, Micha!
Wo es Podcasts gibt.
Richtig.
Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie neugierig und engagiert. Michael Nöding
und Dirk Voges.